Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen in der Predigt noch einmal zurück auf das dritte Kapitel des Römerbriefes. Ich lese uns die Verse 21 und 22. Nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Vor etlichen Jahren fand in Helsinki eine lutherische Weltkonferenz statt. Und in einem der Referate fiel der Satz: Die bisherige Rechtfertigungstheologie reicht für die Probleme der heutigen Zeit nicht mehr aus. Es müssen neue Antworten und Wege gefunden werden. Offensichtlich hat man bisher keine neuen Antworten und Wege gefunden, um die Probleme in unserer Zeit und Welt zu lösen. Das Wort Gottes gibt uns einen anderen Rat. Wir lesen da im Propheten Jeremia, Kapitel 6, Vers 16. So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sprechen: Wir wollen's nicht tun. Also fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei. Was haben die Väter des Glaubens gelehrt? Und es ist gut, sich immer wieder damit zu beschäftigen. Was ist eigentlich von der Bibel her Grundlage unseres Glaubens und was wird dann auch durch die Väter des Glaubens bestätigt? Also zurück zur Glaubensgerechtigkeit. Das ist wichtig, gerade auch für unsere Zeit. Zu allen Zeiten war das wichtig, aber auch gerade für unsere Zeit. Ist es nicht eine große Tragik, dass man blind dafür ist, dass gerade die Abkehr vom Evangelium, von der Rechtfertigungstheologie zu den schier unlösbaren Problemen unserer Zeit geführt hat? Es geht, bevor man an die Lösung bestimmter Probleme unter dem Gesichtspunkt der Verherrlichung Gottes geht, um unser Verhältnis zu Gott. Darum geht es. Und nur wenn man das nicht sieht, kommt man zu solch einer Aussage: Die bisherige Rechtfertigungstheologie reicht für die Probleme der heutigen Zeit nicht mehr aus. Da geht es also nicht in erster Linie um unser Verhältnis zu Gott. Darum geht es aber in der Bibel. Es geht nicht in erster Linie darum, dass Probleme gelöst werden in dieser Welt, welcher Art auch immer, sondern es geht darum, dass das Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Und da ist eben die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben an Christus Kern des Evangeliums. Und Voraussetzung dafür, dass auch andere Probleme in dieser Zeit und Welt gelöst werden können. Nicht nur unsere Glaubensväter bestätigen die Wichtigkeit dieses Themas, mit dem wir uns ja zurzeit speziell auch beschäftigt haben und beschäftigen, sondern ich bin kürzlich durch einen Brief aus Süddeutschland von einer mir völlig unbekannten Glaubensschwester, zumindest war der Absender anonym, erfreut worden, die sich in Sonderheit für die Predigten über die Glaubensgerechtigkeit bedankte. Also es war ihr ganz, ganz wichtig, was darüber gepredigt worden ist, was darüber die Heilige Schrift sagt. Also es gibt auch heute noch Menschen, denen das ganz wichtig ist, weil es hier um den Kern des Evangeliums geht. Die Kirche steht und fällt mit dem Artikel der Rechtfertigung, so sagt Luther. Und die Entwicklung innerhalb der Kirchengeschichte und auch im Leben der Einzelnen gibt Luther recht. Es ist jedoch immer nur eine verhältnismäßig kleine Schar, für die diese Lehre lebenswichtig und unentbehrlich ist. Es liegt nun schon weit zurück. Da habe ich an einer Glaubenskonferenz teilgenommen, im Westerwald ist das gewesen. Und da sprach auch ein Missionar, der in Korea tätig gewesen ist. Und es war damals die Zeit, da gab es auch ein Buch, Koreas Beter. Das heißt also, man war hier im Westen davon angetan und begeistert, wie viele Menschen dort in Korea zusammenkamen, um zu beten, und zwar stundenlang zu beten. Und da sagte dieser Missionar, der sich ja nun in Korea auskennt und in der Gemeinde Jesu in Korea auskennt, dass diejenigen Gemeinden, die als Fundament, als Grundlage ihres Glaubenslebens die Rechtfertigungslehre haben, dass diese Gemeinden verhältnismäßig klein sind im Verhältnis zu diesen riesigen Gemeinden dort, zu diesen Megagemeinden. Und wir sehen also hier, ist nicht immer, dass viele beten, ein Zeichen dafür, dass es an der Grundlage des Glaubenslebens stimmt. Nun ist auch die Kleinheit einer Gemeinde, das ist klar, nicht eine Garantie dafür, dass das Evangelium klar verkündigt wird und dass es eine lebendige Gemeinde ist. Die Kleinheit einer Gemeinde kann auch auf Sünde zurückzuführen sein, das müssen wir uns sagen lassen, darunter müssen wir uns beugen und demütigen. Aber im Verhältnis zu den großen Versammlungen sind diejenigen, die Gemeinden, in denen die Rechtfertigungstheologie im Zentrum steht, klein. Auch in Korea und auch hier bei uns. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief über die Notwendigkeit, immer wieder an bestimmte Kernwahrheiten der Heiligen Schrift erinnert zu werden. Wir lesen dazu einmal einige Verse aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 12 an. Darum, so schreibt Petrus, will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Also die Wahrheiten, von denen er hier spricht, waren in der Gemeinde bekannt. Man war darin gestärkt, gegründet, und trotzdem schreibt Petrus ihnen davon, er hält es offensichtlich für nötig, die Gemeinde immer wieder daran zu erinnern. Vor allen Dingen darum, weil er nicht mehr lange unter ihnen sein würde. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, er meint seinen Leib, euch zu erwecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Um welche Wahrheiten ging es dem Apostel Petrus hier? Woran wollte er sie erinnern? Und was wollte er ihnen an Vermächtnis nach seinem Abscheiden, nach seinem Heimgang hinterlassen? Nun, Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, und der Heiland Jesus Christus. Da haben wir die Glaubensgerechtigkeit. Darin wollte er sie aufs Neue stärken und daran erinnern, wie wichtig das ist. Das ist die Grundlage unseres Glaubenslebens, dass ich allein durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott bestehen kann, gerecht bin vor ihm. Dann spricht er von der Kraft, die darin verborgen liegt. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und dann geht es um die Heiligung. Und zwar detailliert ausgeführt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Frömmigkeit Und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe, in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Dann kommt die Heiligung. Das sind also die Grundwahrheiten. Gerechtigkeit aus dem Glauben und daraus folgende praktische Heiligung. Und dann geht es eben auch noch um diese herrliche Wahrheit von der Wiederkunft Jesu. Auch von den Irrlehrern ist die Rede. Das Gericht über die Irrlehrer. Also wir sehen, auch wir haben es nötig, immer wieder an diese fundamentalen Wahrheiten der Heiligen Schrift erinnert zu werden. Warum ist das denn eigentlich nötig? Nun, in geistlichen Dingen sind wir sehr vergessliche Leute. Das ist einfach so. Wir brauchen immer wieder Erinnerung an das, was Gott in seinem Wort sagt. Deshalb ist es wichtig, dass wir täglich die Bibel lesen und uns immer wieder mit den geistlichen Wahrheiten beschäftigen. Wir haben das einfach nötig, weil wir vergessliche Leute sind. Das ist das eine. Und zweitens, weil wir vom Sündenfall her zum Irrtum neigen. Das gilt nicht nur für Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu, die noch gar nicht gläubig sind an Christus, sondern das gilt auch für uns Gläubige, dass unser Herz, so wie es von Natur aus ist, vom Sündenfall her geprägt, immer zum Irrtum neigt. Deshalb auch die Ermahnung im Buch Josua, im Alten Testament, weder zur Linken noch zur Rechten vom Weg abzuweichen. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Uns vor Extremen zu hüten, weder zur Linken noch zur Rechten vom Weg abzuweichen. Das haben wir nötig, diese Ermahnung. Und es ist eine große Gnade, wenn ein Mensch den richtigen Weg zu Gott findet durch Jesus Christus. Und es ist eine große Gnade, man möchte manchmal sagen, es ist vielleicht eine noch viel größere Gnade, wenn er auf diesem rechten Weg bleibt, wenn er nicht irgendwann abdriftet, abweicht. David wusste davon, dass er ganz auf die Gnade Gottes angewiesen war, wenn er in die Irre ging. Er schreibt in Psalm 119, diesen Psalm, den wir ja alle auswendig können, Psalm 119, 176 Verse hat er, erscheint in diesem Psalm, am Ende dieses Psalms: Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Herr, ich bin wie ein verirrtes, verlorenes Schaf, jetzt finde ich nicht mehr zurück. Du musst mich zurückbringen. Du musst mich suchen. Du musst mir Gnade dazu geben, dass ich wieder zurechtgebracht werde. Und wir denken noch einmal an die Ereignisse in Ziklag im Philisterland. Ein Jahr und 4 Monate verweilte David auf diesem gottlosen Weg. Gott ließ ihn nicht im Stich, er begleitete ihn, trotz seines Ungehorsams. Und er brachte ihn wieder zurecht. Das ist das Große, die zurechtbringende Gnade Gottes im Leben eines Menschen. Und wir haben sie unbedingt nötig, weil wir immer wieder zum Irrtum neigen. Es ist wunderbar, wenn wir bewahrt bleiben vor Irrtümern. Und es ist eine große Sache, wenn wir wieder zurechtgebracht werden, wenn wir uns in irgendeinem Irrtum verirrt haben, wenn wir in irgendeinem Irrtum gefangen worden waren. Das ist eine große Gnade. Darum haben wir also solche Erinnerungen, wie Petrus sie gibt in seinem zweiten Brief, immer wieder nötig. Besonders groß und folgenschwer ist die Gefahr, den Boden der Rechtfertigungsgnade zu verlassen. Von Natur aus sind wir alle katholisch, ja, alle von der Werkgerechtigkeit geprägt. Das ist der natürliche Mensch, der sich bei Gott etwas verdienen will, der vom Verdienstdenken herkommt, wenn ich dies und jenes tue, dann wird Gott mir ja wohl seinen Segen nicht vorenthalten. Das ist unser natürliches Denken. So sind wir alle von Hause aus. Deshalb ist es ein Wunder der Gnade Gottes, wenn ein Mensch anfängt, anders zu denken. Eine Sinnesänderung erfährt und anfängt, lediglich oder ausschließlich von der Gnade Jesu zu leben und von nichts anderem, von der Gnade Gottes in Christus. Das liegt uns von Natur aus überhaupt nicht. Und auch unser natürliches Herz, wie es jetzt ist, wir haben es ja immer noch als Gläubige, neigt gerade zu diesem Irrtum, abzuweichen vom Fundament der Rechtfertigungslehre hin zu einem Tun, zu einem verdienstlichen Tun vor Gott. Wie dankbar dürfen wir dem Apostel Paulus sein, dass er dem Apostel Petrus öffentlich widerstanden hat, als dieser durch sein Verhalten den Heidenchristen gegenüber die Wahrheit verdunkelte, dass Juden und Heiden allein aus Gnaden gerettet werden können. Wir schauen uns das einmal an im Galaterbrief Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 11 folgende. Also da wird uns deutlich, wie viel wir dem Apostel Paulus zu verdanken haben. War, dass er hier einen festen Stand hatte. Übrigens spricht Paulus selbst davon in der Waffenrüstung, wenn es um die Füße geht, geht es nicht in erster Linie um die Ausbreitung des Evangeliums, sondern um einen festen Stand in der Wahrheit des Evangeliums. Die Sandalen, die die Soldaten damals trugen, hatten unten drunter kleine Spitzen, Nägel, sodass sie feststehen konnten. Diesen festen Stand brauchen wir gerade auch in unserer Zeit, dass wir uns nicht beirren lassen. Und der Apostel Paulus ließ sich nicht beirren, nicht auszudenken, wenn er hier weich geworden wäre aus Menschenfurcht. Ich lese uns das einmal vor, Galater Kapitel 2. Als aber Kephas, gemeint ist Paulus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Also öffentlich, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Petrus wusste es besser. Er aß mit den Heiden. Das heißt also, da war jetzt kein Unterschied zwischen den gesetzestreuen Juden und den Heiden. Sie beide wurden aus Gnaden errettet. Das wusste Petrus, aber in dem Augenblick, wo Leute von Jakobus kamen gesetzestreue Leute, bekam es mit der Angst zu tun und fing an zu heucheln, zog sich zurück von den Mahlzeiten mit den Heiden, mit den Nichtjuden. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, so schreibt Paulus, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, hier stand das Evangelium auf dem Spiel, sprach ich zu Kephas, also zu Petrus, öffentlich vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, wenn du also diese Freiheit hast vom Evangelium her, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Warum machst du dann den Heiden durch dein Verhalten ein schlechtes Gewissen? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, das ist klar. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Wie dankbar dürfen wir sein für Paulus und seinen festen Stand im Evangelium und dass er das nach außen hin auch kundtat. Er hat sich also in dieser Situation den Petrus nicht persönlich genommen, privat genommen und hat ihn zurechtgewiesen, das ist ja auch manchmal nötig in der Gemeinde Jesu, sondern hier ging es um die Wahrheit des Evangeliums. Und deshalb musste die Sache öffentlich vor allen geklärt werden und angesprochen werden. Wir haben also bisher klar und deutlich gemacht, anhand von Römer Kapitel 3, in einschlägigen Versen, Was der Unterschied ist zwischen Gesetz und Evangelium? Das Gesetz mit seinen Forderungen nach den Werken des Menschen ist und kann niemals Heilsweg sein. Gerecht vor Gott werden wir allein durch den Glauben an Christus, nicht durch das, was du tust, sondern was Gott in Christus am Kreuz für dich getan hat. Nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt allerdings schon im Gesetz und den Propheten, also im gesamten Alten Testament. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Nun ist die Frage, reicht das aus zu unserer Errettung? Diese Glaubensgerechtigkeit, reicht sie aus zu unserer Errettung? Zu unserer ewigen Errettung und ewigen Gemeinschaft mit Gott? Nun mag jemand unter uns sagen, das ist doch klar, das wissen wir doch alle, dass das ausreicht, aber so selbstverständlich ist das gar nicht. Ist auch oft in unserem praktischen Glaubensleben gar nicht so selbstverständlich. Obwohl wir es mit dem Munde anders bekennen, kann es doch in unserem Glaubensleben anders aussehen. Deshalb so viel Frömmigkeitsstress, so viel schlechtes Gewissen, weil man den Ansprüchen Gottes nicht genügt. Und deshalb auch oftmals ein falscher Akzent in der Verkündigung des Wortes Gottes. Das heißt also, der Schwerpunkt liegt dann nicht mehr auf Rechtfertigungsgnade, sondern auf unserem Verhalten, auf Heiligung. Wir werden gleich noch speziell auf dieses Thema zu sprechen kommen, ist ganz wichtig. Ja? Aber in der Verkündigung des Wortes Gottes muss das immer wieder deutlich werden, dass der Schwerpunkt auf der Rechtfertigung liegt und nicht auf der Heiligung. Weil nämlich in der Rechtfertigungsgnade unsere Errettung für alle Ewigkeit verbürgt ist. Darum ist es so wichtig, hier zu unterscheiden zwischen Rechtfertigungsgnade und Heiligung. Die Frage ist also jetzt mal ganz konkret, muss unsere Heiligung nicht noch hinzukommen, um gerettet zu sein? Also um Heilsgewissheit haben zu können, um zu wissen, ich bin auf ewig gerettet, reicht da die Glaubensgerechtigkeit aus? Oder muss da nicht auch noch die Heiligung hinzukommen, um diese Gewissheit haben zu können? So, um das zu klären, müssen wir fein jetzt unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen Evangelium, und das bedeutet, dass wir durch den Glauben an Christus gerecht und damit gerettet sind, und Heiligung. Da müssen wir unterscheiden. Also, Rettung allein durch den Glauben an Christus, der uns rechtfertigt, und Heiligung. Wir müssen diese Dinge unterscheiden. Und wir leben in einer Zeit, in der gerade die Gläubigen nicht und kaum noch in der Lage sind, richtig klar zu unterscheiden. Das soll jetzt mal hier ergänzend auch zu dem, was wir beim letzten Mal gesagt haben, unser Thema sein. Zuletzt ging es ja um die Frage Gesetz und Evangelium. Jetzt geht es einmal um die Frage Evangelium und Heiligung. Wie verhält sich das Ganze? Wir dürfen nicht nur, das behaupten wir jetzt, das Gesetz, sondern auch die Heiligung nicht zum Fundament unserer ewigen Errettung und der Gemeinschaft mit Gott machen. Das ist ein schwerwiegender Irrtum, wenn das geschieht. Wenn wir sagen, wir sind nicht nur durch die Glaubensgerechtigkeit errettet, sondern es muss die Heiligung hinzukommen. Gewissheit des Heils kann ich nur haben, wenn auch bei meiner Heiligung was da ist, vorhanden ist, was zu sehen ist. Wie fein das Netz des Irrtums gesponnen sein kann, möchte ich euch an der Lehre von der Lordship Salvation aufzeigen. Das ist für manche vielleicht ein Begriff, für manche vielleicht auch kein Begriff. Und vielleicht haben wir auch jemanden unter uns, der sich jetzt sagt, ach, was soll mir sowas? Lordship Salvation, was habe ich damit zu tun? Mir geht es um ganz andere Dinge in meinem Glaubensleben. Aber es ist ganz wichtig, zentral wichtig, hier zu unterscheiden und das mal deutlich zu machen, wie fein die Irrtümer sein können, gerade auch in unserer Zeit, was latent immer vorhanden war schon, auch in der Gemeinde Jesu, also verborgen immer vorhanden war, aber nie so ausgesprochen wurde, wie gerade hier in dieser Lordship Salvation Lehre. Sie ist eine besonders subtile, das heißt feine, schwer zu durchschauende Art von Rettung auch durch Werke, diese Lehre. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir noch einmal sehr deutlich geworden, wie schlimm diese Lehre ist, die von einigen führenden evangelischen Verkündigern vertreten wird. Hier geht es um den Kern des Evangeliums. Lordship Salvation bedeutet, dass die Rettung nicht nur in der Rechtfertigungsgnade besteht, sondern auch im praktischen Gehorsam gegen die Herrschaft Jesu. Lordship bedeutet Herrschaft. Ja? Also in der Anerkennung Jesu als Herr in meinem Leben und nicht nur als Erlöser, als Herr in meinem Leben, geht es ja auch um praktischen Gehorsam diesem Herrn gegenüber. Und das wird hier auch zur Grundlage unserer ewigen Errettung. Also nicht nur Glaubensgerechtigkeit, sondern eben auch Heiligung, und zwar Heiligungsprozess, gehorsames Leben Gott gegenüber, wird hier in dieser Lordship Salvation Lehre zur Grundlage. Nun müssen wir wissen, bei dieser Lehre geht es um die gute Absicht, einem oberflächlichen, sich selbst betrügenden Christenleben entgegenzuwirken. Das ist also die gute Absicht, die diese Leute mit dieser Lehre verfolgen. Einem Christenleben, als könne man an Jesus als Erlöser glauben und gerettet sein, ohne ihn als Herrn anzuerkennen, dem man als Geretteter Gehorsam zu leisten hat. Gegen diese falsche Lehre richtet sich die Lordship Salvation Lehre. Also, es gibt die Meinung unter den Evangelikalen, das ist eine Gruppe, die behauptet, also wenn du sagst, du bist gerecht durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, kommt es nicht mehr darauf an, dass du nach seinem Willen fragst in deinem praktischen Glaubensleben. Selbst wenn du gar nicht danach fragst, wenn Heiligung dich überhaupt nicht interessiert, du kannst leben, wie du willst, wenn du nur glaubst, dass Jesus am Kreuz dich gerecht gemacht hat durch sein Blut, dann bist du errettet. So, das ist die eine Gruppe. Und da sagen die Vertreter der Lordship Salvation Lehre, nein, also so geht's nicht. Ja? Und versuchen jetzt dagegen zu steuern, mit ihrer Lehre. Es ist also eine gute Absicht, die dieser Lehre zugrunde liegt. Und in dieser guten Absicht vermischt John MacArthur, der diese Lehre vertritt, in seinem Buch Lampen ohne Öl Rechtfertigung und Heiligung miteinander. Er vermischt diese Dinge miteinander. Also, um dir deines Heils gewiss zu sein, reicht die Rechtfertigung nicht aus. Du musst, um dir deiner ewigen Errettung gewiss zu sein, auch ein heiliges Leben führen. Wir merken also, Grundlage ist nicht nur die Rechtfertigungsgnade, sondern eben auch die Heiligung. Beides ist Grundlage, Fundament unserer Heilsgewissheit nach dieser Lehre. Zitat dazu aus diesem Buch, Lampen ohne Öl. Wirkliche Errettung ist nicht nur Rechtfertigung. Da haben wir es. Klare Aussage. Wirkliche Sicherheit, also Gewissheit, Heilsgewissheit, entsteht dadurch, dass wir das verändernde Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen wahrnehmen. Dass sich da was geändert hat. Dass er danach strebt, ein heiliges Leben zu führen. Das vermittelt uns Heilsgewissheit. Er nennt das einen fortlaufenden Prozess, also nicht nur Rechtfertigungsgnade, sondern auch dieser fortlaufende Prozess unserer Heiligung vermittelt uns Heilsgewissheit. Nicht durch das Festklammern an gemachten Erfahrungen, und damit meint er die Aneignung der Rechtfertigungsgnade. Also dadurch, dass ich sagen kann, ich habe irgendwann einmal in meinem Leben die Rechtfertigungsgnade im Glauben ergriffen, sondern auch dadurch, dass ich jetzt ein heiliges Leben führe, kann ich mir meines Heils gewiss sein. Nicht nur aufgrund der Rechtfertigungsgnade. Das heißt also, Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden plus Heiligung aus Gnaden, durchaus, nicht eigene Heiligung, sondern Heiligung aus Gnaden, als fortlaufender Prozess, gleich Errettung. Ja, ich sage es noch einmal, Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden plus Heiligung aus Gnaden als fortlaufender Prozess, gleich Errettung. Er macht dadurch die Gewissheit unseres Heils, unserer ewigen Errettung, abhängig von unserem veränderten Verhalten. Nichts anderes bedeutet das. Er unterscheidet also nicht klar und deutlich zwischen Rechtfertigung als einziger Grundlage unseres rettenden Glaubens und Heiligung. Trennen darf man die Dinge natürlich nicht, und das sagt er auch richtig in seinem Buch. Aber man muss sie unterscheiden, und zwar klar und deutlich unterscheiden. Was ist Grundlage meiner Heilsgewissheit, meiner ewigen Errettung? Er vermengt Rechtfertigung und den Heiligungsprozess miteinander zu unserer Errettung. Grundlage unserer Heilsgewissheit wäre dann also nicht nur, was Gott in Christus am Kreuz in der Rechtfertigung des Sünders für uns getan hat, sondern auch der durch den Heiligen Geist gewirkte Heiligungsprozess oder Fortschritt auch. Das unsichtbare, im Wort Gottes bezeugte Heil in Christus und unsere sichtbaren Veränderungen in der Nachfolge Jesu wären somit Grundlage unserer Gewissheit. Ja, ich hoffe, dass wir das verstehen, was den Kern dieser Lehre, dieser Lordship, der Salvation-Lehre ausmacht. Ich sage es also noch einmal, nehmt mir das nicht übel, dass ich es immer wieder wiederhole. Also Grundlage unseres Glaubenslebens, unserer ewigen Errettung und der Gewissheit unseres Heils wäre dann nicht nur, dass ich sagen kann, ja, ich bin durch das Blut Jesu gerecht vor Gott, sondern dass ich auch in mein Leben hineinschaue und sage, ja, also das hat sich verändert und das hat sich verändert und dass man das auch zur Grundlage der ewigen Errettung macht. Das ist das Problem. Also nicht Rechtfertigung allein, sondern auch das andere dazu sind Grundlage unserer Gewissheit. Wenn das der Fall wäre, wenn das richtig wäre, wenn das die Wahrheit wäre, dann würden Zeiten geistlicher Dürre, in denen ich wenig sehe von Veränderungen und fruchtbarem Leben, ja, in denen ich vielleicht nicht einmal ein Verlangen danach verspüre, ein geheiligtes Leben zu führen, mich zwangsläufig unsicher machen im Blick auf meine ewige Errettung, weil meine Heiligung als Prozess und mein Verlangen danach sehr unvollkommen sind. Hier mache ich also etwas Unvollkommenes teilweise zur Grundlage meiner Heilsgewissheit. Und das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wir brauchen, um gewiss sein zu können, eine vollkommene Grundlage. Sie besteht allein in der vollkommenen Gerechtigkeit, die wir in Christus haben. Nur so kann ich meines Heils absolut gewiss sein, auch da, wo es vielleicht sehr in meinem Glaubenswandel mangelt. Das hat übrigens auch seine Auswirkung auf die Beurteilung anderer. Wenn ich da wenig sehe an Fortschritten in der Heiligung, dann kommt sofort die Frage, ist sein Glaube überhaupt echt? Sein Glaube an die Rechtfertigungsgnade, ist er überhaupt echt? Das kann natürlich der Fall sein, dass es nicht echt ist. Es kann auch bei uns der Fall sein, dass es nicht echt ist. Aber ich kann das eine von dem anderen nicht immer ableiten. Im Gegenteil, es gibt Zeiten, in denen ich wirklich nicht sehe und kein Verlangen habe, das Wort Gottes zu lesen, zum Gebet zu kommen und dergleichen, aber ich weiß trotz allem, trotz dieser geistlichen Dürre in mir, ich weiß trotz allem, dass ich errettet bin durch das, was Gott in Christus für mich getan hat, dass ich gerechtfertigt bin aus Gnaden. Somit ist der rechtfertigende Glaube allein es, der uns rettet. Wenn er echt ist, dann bringt er auch, und wenn es noch so schwach ist, Früchte hervor. Das ist die andere Seite. Durch diese Früchte, auch wenn sie noch so mangelhaft sind, tritt unser Rechtfertigungsglaube in sichtbare Erscheinung. Er wird also sichtbar durch die Früchte des Glaubens. Die Früchte sind der Erweis eines lebendigen Glaubens, der rettet. Sie sind bereits, und das ist ein wichtiger Satz jetzt, sie sind bereits verborgen in der Glaubensgerechtigkeit enthalten. Um mal ein Beispiel zu gebrauchen, ein Bild dafür zu gebrauchen, um das deutlich zu machen. Man könnte es mit einer befruchteten Eizelle im Mutterleib vergleichen. Darin ist bereits alles enthalten, was nach und nach in sichtbarer Weise in Erscheinung tritt und sich mehr und mehr entwickelt. Ist alles schon drin enthalten. Sobald eine Eizelle befruchtet wird, ist der ganze Mensch da. Er ist nur noch nicht entwickelt, noch nicht in Erscheinung getreten, sichtbar in Erscheinung getreten, aber er ist da, er ist vorhanden. Und genauso ist es mit einem echten Rechtfertigungsglauben. Da ist die Heiligung schon drin enthalten, in diesem Rechtfertigungsglauben. Auch wenn bei mir nur wenig davon zu sehen ist von Heiligung. Ja? Aber der Rechtfertigungsglaube allein rettet mich. Wenn gar nichts in Erscheinung tritt, wenn mir das auch für immer völlig egal ist, ob sich da was verändert in meinem Leben, ob ich Gott gehorsam bin oder nicht, wenn mir das für immer egal ist, dann ist allerdings die Frage, ob dieser Glaube an die Rechtfertigung nicht ein toter Glaube ist. Und darüber spricht Jakobus im zweiten Kapitel, das müsst ihr euch durchlesen. Da kommt er zu ganz starken Ausdrücken, aber man muss sie richtig einordnen. Wenn er wirklich lebendig ist, dieser Glaube, wird sich in irgendeiner Weise etwas zeigen, wenn es auch noch so schwach ist. Tut sich da überhaupt nichts und habe ich auch gar kein Interesse daran, ein Leben zu leben zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung Gottes, ist ein Beweis dafür, dass dieser Rechtfertigungsglaube ein toter Glaube ist, in sich selbst tot. Von daher nutzt er nichts, sagt Jakobus, und rettet auch nicht. Ja? Das muss man alles schön auseinanderhalten. So ist auch das Wort aus Hebräer 12, 14 einzuordnen. Das Wort, das sagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das kann ich natürlich so im Sinne der Lordship Salvation Lehre missverstehen, dieses Wort. Und kann sagen, Heiligung ist auch Grundlage meiner ewigen Errettung und meiner Heilsgewissheit. Das ist aber nicht gemeint. Sondern genau das, was Jakobus auch deutlich machen will, wenn da überhaupt gar kein Interesse daran ist, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, dann ist auch der Rechtfertigungsglaube kein echter Glaube, kein lebendiger Glaube. Das ist gemeint. Und insofern wird ohne Heiligung niemand den Herrn sehen. So muss man es verstehen. Ja? Man muss es richtig einordnen. In dieser Glaubensgerechtigkeit, wenn sie echt ist, ist bereits in Christus die Willigkeit und Kraft enthalten, ein geheiligtes Leben zu führen. Man ist nicht erst errettet, wenn man ein geheiligtes Leben führt, sondern man ist bereits errettet durch den Glauben an Christus, der unsere Gerechtigkeit ist. Ein Baum, um ein Bild zu gebrauchen, ein Baum hat nicht erst Leben, wenn sich die Früchte zeigen. Vielmehr sind die Früchte der sichtbare Erweis dafür, dass er Leben hat. Somit haben wir auch nicht erst ewiges Leben, wenn sich Früchte der Heiligung zeigen. Die uns zugerechnete Gerechtigkeit Christi, allein, das ist wichtig, das Wort, allein, ist der Grund unserer Heilsgewissheit und nicht Rechtfertigung in Christus und Heiligungsprozess. Und da, wo sich tatsächlich manches zeigt in unserem Glaubensleben und Veränderungen da sind, tja, jetzt frage ich euch einmal, wo ihr vielleicht Lust habt zum Gebet und Lust, das Wort Gottes zu lesen und Lust, die Gemeindeversammlungen zu besuchen, wo euch das ein Anliegen ist, merkt ihr nicht, spürt ihr nicht, dass ihr immer wieder in der Gefahr steht, euer Vertrauen darauf zu setzen? Ein Satz aus dem Munde des ehemaligen Direktors der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Pastor Heinrich Jochums, ein Satz werde ich nie vergessen. Und zwar der Satz, auch unsere Gebete sind nicht unsere Gerechtigkeit. Auch unsere Gebete dürfen wir nicht zur Grundlage unserer ewigen Errettung machen. Wir dürfen uns darauf nicht verlassen, als unser ewiges Heil, sondern allein auf das, was Gott in Christus am Kreuz getan hat. Damit das Wirklichkeit ist bei uns und wir uns nicht selbst betrügen und wir nicht doch unser Vertrauen setzen auf Gehorsam hier, Gehorsam dort, welcher Art auch immer, lässt Gott das manchmal zu, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, beispielsweise zu beten. So ist es dem Erweckungsprediger Hofacker ergangen, in Baden-Württemberg. Ein gewaltiges Geisteswehen damals, durch das viele, viele Menschen zum Glauben an Christus gekommen sind. Dieser Mann hatte ein Kopfleiden, dieser Hofacker, hat übrigens nur 3 Jahre gewirkt. Gott hat ihn in wunderbarer Weise gebraucht. Er hatte ein Kopfleiden, entstanden durch einen Unfall. Und dann lag er manchmal da und konnte nicht einmal mehr beten, war nicht in der Lage dazu, nervlich nicht mehr in der Lage zu beten. Und dann sagte er einmal, das geschieht dadurch, dass ich mein Vertrauen nicht auf mein Gebet setze, sondern allein auf die Gnade Jesu. Genau das ist der Punkt. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt zum Schluss auch nochmal das bedenken, wenn wirklich was zu sehen ist, wenn du gerne betest und gerne das Wort Gottes liest und gerne den Herrn bezeugst, mach das nicht zur Grundlage deiner Heilsgewissheit. Betrüg dich nicht selbst und denke, dass, weil das so ist, deshalb muss ja alles bei mir stimmen und ich werde auf ewig errettet. Das wäre ein tragischer Irrtum. Um das deutlich zu machen, zitiere ich jetzt Verse aus dem Lied von Zinzendorf, aus dem Lied Christi Blut und Gerechtigkeit. Und würde ich durch des Herrn Verdienst, es geht auch in der Lordship Salvation Lehre nicht darum, dass Heiligung geschieht aus uns heraus, sondern durch die Gnade. Sprechen wir auch von der Gnade. Ne? Das muss man also ganz fair sagen. Durch des Herrn Verdienst. Auch noch so treu in seinem Dienst. Ja, jetzt können wir da in Klammern einiges dazu sagen. Bekenntnis zum Herrn, Zeugendienst und. Gutes Verhalten anderen gegenüber, den Nachbarn gegenüber, den Berufskollegen gegenüber und so weiter. Würde ich durch des Herrn Verdienst auch noch so treu in seinem Dienst, gewönn den Sieg dem Bösen ab, hätte ständig Sieg über die Sünde, über mein sündiges Fleisch und sündigte nicht bis ins Grab, wenn mir das gelingen würde, durch Gottes Gnade gelingen würde, so will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut und fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. So soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden Rot und nicht auch auf mein Heiligungsleben. Na, ist das klar, dass wir das auseinanderhalten müssen? Die Gewissheit unserer Errettung auch nur teilweise abhängig zu machen von unserer Heiligung ist ein schwerer Irrtum. Die Rechtfertigungsgnade in Christus und das, was die Gnade in uns im Heiligungsprozess wirkt, zur Grundlage unserer Errettung zu machen, ist eine ganz feine Art von Rettung durch Werke. Eine ganz feine, subtile Geschichte. Deshalb ist es so schwer zu durchschauen, weil wir von Natur aus auch als Gläubige nämlich zu diesem Weg neigen. Das eigentliche tiefe Problem dieser Lehre, der Lordship Salvation Lehre, liegt darin, dass man nicht sieht, dass die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden in Christus bereits einen Herrschaftswechsel beinhaltet. Man hat gar nicht richtig verstanden, dass Rechtfertigung nicht nur darin besteht, dass hier und da Sünden vergeben worden sind, sondern dass unser Ich mit Christus gekreuzigt ist und dass wir mit ihm auferstanden sind, dass uns sein Leben des Gehorsams zugerechnet wird. Das ist schon in der Rechtfertigungsgnade enthalten. Deshalb reicht sie vollkommen aus, um selig zu werden, um gerettet zu werden. Es geht also gerade auch um ein oberflächliches Verständnis von der Rechtfertigungslehre. Darum sollten auch die Ermahnungen, die Imperative der Heiligen Schrift, davon haben wir ja im vergangenen Sonntag einiges gehört aus dem Jakobusbrief, sind ja wichtig, die Ermahnungen, dürfen wir nicht einfach unterschlagen und sagen, haben wir nichts mehr mit zu tun. Aber sie müssen immer von der Rechtfertigungsgnade her verstanden werden. Sonst führen sie hinein in ein eigenes, ach, jetzt musst du dich aber anstrengen, ja? Sonst gehst du vielleicht doch noch deines Heils verlustig. Ne? Ja, da müssen wir auf der Hut sein. Sie müssen von daher verstanden und praktiziert werden. Nur dann hat der Heilige Geist in uns Raum, um auch den Heiligungsprozess zu fördern. Ansonsten werden wir eigene Frömmigkeit mit vom Heiligen Geist gewirkter Frömmigkeit verwechseln. Das kann gar nicht anders sein. Wenn ich beides zur Grundlage mache, meiner Errettung und meiner Heilsgewissheit, dann verwechsel ich eigenes Heiligungswirken, eigene Frömmigkeit mit vom Heiligen Geist gewirkter Frömmigkeit. Und so geht das Wort aus Jesaja 37, Vers 31 in Erfüllung. Da heißt es, das ist ein wunderbares Wort, ihr Lieben. Jesaja 37, Vers 31. Denn die Erretteten vom Hause Juda und was übrig geblieben ist, ist der heilige Überrest, ne? Gibt immer auch in der Gemeinde Jesu in unserer Zeit einen Rest. Das ist nicht die große Masse. Was übrig geblieben ist, werden von Neuem nach unten Wurzeln schlagen. Nach unten Wurzeln schlagen, Glaubensgerechtigkeit. Ist ja verborgen, unsichtbar. Und oben Frucht tragen, das ist sichtbar. Glaubensgerechtigkeit nach unten kommt zuerst, unsichtbar, errettet auf ewig durch das, was Christus getan hat am Kreuz. Und daraus entstehen dann auch Früchte nach oben hin. Und wir wollen nicht zunächst einmal danach trachten, dass wir an den Früchten irgendwie was machen oder verändern. Nicht die Imperative der Heiligen Schrift sind das Erste, die Ermahnungen, sondern das Erste ist die Glaubensgerechtigkeit. Und das ist wichtig, ne? Ich schließe ab, indem ich euch bitte, über solche Themen nachzudenken. Das sind theologische Themen, die für unser persönliches, praktisches Glaubensleben von allergrößter Bedeutung sind. Es geht hier um den Kern des Evangeliums. Wir leben leider in einer Zeit, in der man denkfaul geworden ist. Das trifft nicht immer zu. Manchmal sind es auch die Anforderungen des Alltags im Leben eines Menschen, im Berufsleben. Ist ja alles stressig in unserer Zeit, ja. Und sich dann noch hinzusetzen und sich mit theologischen Fragen auseinanderzusetzen, wie das unsere Glaubensväter getan haben. Nicht nur die Prediger und Pastoren, sondern Gemeindeglieder haben Kommentare gewälzt und haben geschaut, ist das wirklich so, was unser Pastor da sagt, ja. Die konnten das selbst beurteilen. Die waren selbst so weit, dass sie auch andere belehren konnten im persönlichen Gespräch. Das ist heute kaum noch möglich. Man kommt von der Arbeit nach Hause, ist froh, wenn man relaxen kann. Und manche, ich habe da ein Beispiel in Erinnerung, setzen sich dann vor den Fernseher und lassen sich berieseln, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, jetzt über bestimmte ernste Dinge nachzudenken. Und doch ist es wichtig, ihr Lieben, und doch ist es wichtig, ja, dass man sich da überwindet und dass man sich damit beschäftigt. Und dann denkt daran, vergesst das bitte nicht, was ich ja gerade schon gesagt habe. Wenn ihr die Bibel lest zu Hause, wenn ihr zu Hause die Bibel lest, denkt immer erst an die Rechtfertigungsgnade. Das ist das Wichtigste. Dann preist den Herrn und dankt ihm für sein wunderbares Heil aus Gnaden in Christus. Auch wenn bei euch im Heiligungsleben manches schief liegt und es manche Probleme gibt und so. Dankt dem Herrn für diese wunderbare, bleibende Gerechtigkeit in Christus. Und dann beschäftigt euch ruhig, getrost auf dieser Grundlage mit Heiligungsfragen. Was soll ich jetzt tun? Wie hat man sich zu verhalten? Was sagt die Schrift dazu und so? Ja, aber immer die Grundlage im Auge behalten. Immer den Hügel Golgatha im Auge behalten, sonst verirrt ihr euch in der Heiligen Schrift und vermischt beides miteinander und meint, wenn das eine oder andere nicht so funktioniert in meinem Glaubensleben, ja, dann gehe ich vielleicht doch noch verloren. Ja? Nein, es bleibt dabei. Christus und Christus allein in seiner wunderbaren Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben zugerechnet wird, ist die Grundlage meines ewigen Heils, meiner ewigen Errettung. Und da sagen wir ein Amen dazu. Ja? Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, wir bitten dich um Licht von oben, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Meine schwachen Ausführungen reichen nicht aus. Du musst es tun, du musst die Herzen erleuchten, mein Herz, unsere Herzen, damit wir die Dinge richtig einordnen und froh sind über dein herrliches Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu unserem ewigen Heil. Amen.